Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf die Diskussion. Ich muss mich gleich vorab entschuldigen, dass ich weder vorher noch nachher hier sein kann. Das ist ja ein bisschen dicht geworden, gerade mit den Terminen. Aber ich möchte meinen Beitrag so zeitlich begrenzen, dass wir dann genug Zeit haben, mindestens 20 Minuten, vielleicht sogar mehr, für die Diskussion. Es gibt ja Leute, die gehen auf Kongresse, um sich die Lektüre von Büchern zu ersparen. Diesem Missverständnis möchte ich gleich dadurch vorbeugen, dass ich sage, sehr vieles kann hier nur angerissen werden. Wer sich genauer dafür interessiert, muss dann doch dieses gerade erschienene Buch über den digitalen Humanismus, genau derselbe Titel wie hier, Vortragstitel, in die Hand nehmen. Es gibt aber für die, die sich mehr für die philosophische Tiefendimension auch interessieren, eine Sammlung von Aufsätzen, Vorträgen, die sich mit dem Thema Humanismus, ohne digital, Humanismus beschäftigen. Was ist eigentlich Humanismus? Was sollten wir darunter verstehen? Das ist ein Plädoyer, ein philosophisches Plädoyer für eine Erneuerung humanistischen Denkens, aber auch mit Ausgriffen auf bestimmte Praxisbereiche, insbesondere politische und Bildungspraxis. So, ich beginne mal jetzt ganz woanders. Führe Sie gewissermaßen weg aus den Misslichkeiten der gegenwärtigen Entwicklung, weit in die Vergangenheit der Menschheitsgeschichte. Das, was ich sage, ist nicht ganz unumstritten wissenschaftlich, aber es gibt wenigstens bedeutende Anthropologen, die diese Auffassung so in etwa vertreten. Also wir reden ja gegenwärtig viel von disruptiven technologischen Innovationen. Disruptiv ist sowieso ein Lieblingswort geworden in der Wirtschaft. Auch die Kanzlerin hat daran einen Anteil, die verwendet den Ausdruck auch ganz gerne. Disruptiv, ne, das heißt irgend so was wie einen tiefen Bruch hervorrufend. Nachher ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und wir verbinden das oft mit einem gewissen Fatalismus, das heißt, da passiert was und dann ist alles anders als vorher. Wir können uns dagegen nicht wehren und ein Teil der gegenwärtigen politischen Entwicklung, auch der Unterminierung von Demokratie, hängt mit dieser Verunsicherung, die damit einhergeht, eng zusammen. Und deswegen beginne ich mal mit einem Motto, das Ludwig Wittgenstein seinen philosophischen Untersuchungen vorangestellt hat. Das ist ein Zitat von Nestroy. Ich kann es jetzt nicht so schön österreichisch aussprechen, wie es eigentlich nötig wäre. Überhaupt hat es der Fortschritt an sich, dass er größer ist, dass er größer scheint, als er ist. Kann man sich kurz überlegen, wer sich in der Philosophie auskennt, warum steht das ausgerechnet vor einer sprachphilosophischen Untersuchung von Wittgenstein? Dazu könnte ich ein bisschen was sagen, mache ich jetzt aber nicht. Aber ich will dieses Motto kurz ein bisschen illustrieren. Die sicher disruptivste technologische Innovation ist der Übergang von der Jäger- und Sammlerinnenkultur zur Kultur, die auf Ackerbau und Viehzucht beruht. Und es gibt heute noch viele Kulturen, die so leben, wie unsere Vorfahren die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, ne, gelebt haben. Und unsere ganze genetische Ausstattung ist auf diese Zeit, nicht auf Ackerbau und Viehzucht, sondern auf diese Zeit ausgelegt. Stressreaktionen, die wir zeigen, sind darauf ausgerichtet, dass wir möglichst schnell laufen, zuschlagen und so weiter. Und da kann man sagen, ja wunderbar, das ist schon mal so der Beginn der Fortschrittsgeschichte, Ackerbau und Viehzucht. Wir alle haben das tief in uns drin. Auch interessant, geistesgeschichtlich sich zu überlegen, woher kommt eigentlich diese Idee, dass die Menschheitsgeschichte eine Geschichte des Fortschritts ist. Da spielt vielleicht auch eine bestimmte Form christlicher Theologie eine Rolle, Joachim de Fiore, ja. Zeitalter des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so spätgnostische Anflüge. Ja, das versprochene, ja, Paradies wird gewissermaßen ins Diesseits verlagert, in eine historische Erwartung verlagert. Marx und die Folgen, ja. Politische Religionen, Erik Vögelin. Aber wie auch immer, jedenfalls steckt das tief in uns drin. Ich sage auch in mir selbst drin. Ich habe auch so die Vorstellung, na klar, die Menschheit hat sich doch immer so nach oben entwickelt. Da gab es mal Einbrüche. Ja. Deutschland hat einen großen Beitrag dazu geleistet, mit 12 Jahren NS-Terrorherrschaft. Aber insgesamt ist es doch eine Aufwärtsentwicklung. Also wenn man sich das genauer anschaut, dann fängt man an, daran zu zweifeln. Ja. Sterblichkeit im Hochmittelalter war deutlich höher als in der griechischen Klassik. Und wie geht es mit den Ackerbauern und Viehzüchtern? Naja, sie können mehr Kinder auf einem Quadratkilometer ernähren Und damit setzt sich auch diese Form weitgehend durch. Es gibt heute noch hunderte von traditionellen Kulturen weltweit. Nicht völlig ausgestorben, aber es sind nur noch kleine Minderheiten. Und wenn man sich dann genauer mit den Daten auseinandersetzt, wir hatten mal so ein interdisziplinäres Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Humanprojekt, ist auch eine Buchreihe bei Dick Reuter draus geworden. Und da haben wir die verschiedenen Kompetenzen zusammengeführt und da haben wir alle viel gelernt dadurch. Und eines ist zum Beispiel, dass zum ersten Mal in Ackerbau- und Viehzüchterzeiten Seuchen auftauchen. Karies nimmt zu. Plattfüße entstehen, gab es vorher praktisch nicht. Gut, das ist das kleinste Problem. Ja? Knochensubstanz wird schlechter. Wer hätte das gedacht? Die Knochensubstanz wird schlechter. Wie ist mit der Lebenserwartung? Naja, auffällig viele Menschen aus der Zeit der Sammler und Jäger sind an Kopfverletzungen gestorben. Ob durch wechselseitige, gewalttätige Einwirkungen unter Menschen oder durch wilde Tiere, lassen wir mal jetzt offen. Aber wenn man das mal rausrechnet, ist anzunehmen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung länger war, weil die gesünder war, viel gesünder als die Menschen danach. Jetzt will ich nicht gegen Ackerbau und Viehzucht polemisieren, aber jedenfalls eine gewisse Ambivalenz technologisch disruptiver Veränderungen ist hier in diesem Beispiel schon sehr deutlich zu sehen. Und dann nehme ich noch ein ganz anderes Beispiel, ein sehr rezentes Beispiel aus der jüngsten Geschichte. Auch da hat Deutschland einen interessanten Beitrag geleistet, anders als bei Ackerbau und Viehzucht, da waren wir ziemlich spät dran, unsere Kulturregion, nämlich die Kernenergie. Was ist die avancierteste Technologie der Energiegewinnung? Das ist der schnelle Brüter, ganz zweifellos. Würde auf Jahrhunderte die Versorgung sichern, CO2-frei, umweltfreundlich. Gut, wenn so ein Ding in die Luft geht, ist schlecht. Ja. Schnelle Brüter in Kalkar. 1976 gibt es unter Leitung des amerikanischen Präsidenten Ford eine Foundation und die hat eine Kommission und diese Kommission kommt zum Ergebnis, Finger weg, kein weiterer Einstieg in die schnelle Brütertechnologie. Die avancierteste Technologie wird zu Grabe getragen, auch aus Amerika übrigens, ja, wo es keinen einzigen schnellen Brüter gibt bis heute. Und Deutschland macht dann so ein paar Wolten, ja, nach Rot-Grün, da war das schon ausgehandelt, der Ausstieg aus der Kernenergie, meint die Kanzlerin, können wir nicht verzichten, jedenfalls mittelfristig, also wieder Einstieg in die Kernenergie, dann passiert Fukushima und dann kommt wieder Ausstieg aus der Kernenergie mit allen möglichen Schadenersatzforderungen der Industrie, wie auch immer. Jedenfalls, wir haben diese Leichtwasserreaktorenform der Energiegewinnung gerade eben zu Grabe getragen, das läuft jetzt aus. Es ist schlicht falsch. Ich werde damit immer wieder konfrontiert, von Seiten auch von Journalisten, Journalistinnen, zu sagen, ja, aber diese technologischen Dynamiken lassen sich doch überhaupt nicht kontrollieren. Das sind doch Eigendynamiken. Da haben wir doch keinen Einfluss. Nein, wir haben gerade gezeigt, wie groß der Einfluss ist. Wir steigen aus einer Großtechnologie, der avanciertesten Technologie der Energiegewinnung, bin übrigens kein Kernkraftbefürworter, auch wenn es jetzt so klingt, ja, steigen wir gerade mal locker aus. Mit allen Folgen und Nebenfolgen, die das hat. Also, technologische Entwicklung ist etwas, was uns Möglichkeiten, Optionen gibt, aber entgegen marxistischen und ökonomistischen Ideologien. Bei Marx ist der technologische Fortschritt der Treiber der Menschheitsentwicklung. Das nennt er Produktivkraft. In ganz spezifischen Bedeutung. Umwandlung von Natur in Gebrauchsgegenstände als der eigentliche Treiber der Menschheitsentwicklung. Der Marxismus ist zutiefst technologisch, technokratisch auf die technologische Innovation ausgerichtet und ganz ähnlich der geistige Bruder, den man meistens als Neoliberalismus bezeichnet. Das sind zwei Brüder im Geiste, die sich nur vermeintlich sehr scharf gegenüberstehen. Sie haben übrigens einen gemeinsamen Ahnherrn, das ist Ricardo. Also, erste These, die ein bisschen was mit Humanismus zu tun hat. Wir sind's. Es gibt keine mystische Dynamik, unkontrolliert vom Menschen, die den menschlichen Fortschritt in letzter Instanz vorantreibt und bestimmt. Wir sind auch nicht Produkt der jeweiligen technologischen Situation. Ja? Aufschreibsysteme, ja? Diese postmodernen, poststrukturalistische Interpretation. Jede Kultur ist nur immer Produkt der jeweiligen Form, technologischen Form, zum Beispiel der Interaktion und Kommunikation. Nein. Der Humanismus setzt dagegen eine natürlich wiederum hoch umstrittene These, Die hat einen schönen lateinischen Namen, nämlich die These der Conditio Humana. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sich natürlich viel ändert. Aber es bleibt sich auch was gleich. Und das ist die Conditio Humana. Das sind die Grundbedingungen einer menschenwürdigen Existenz, so etwa. Und da ändert sich so viel nicht mit zum Beispiel technologischen Entwicklungen, sonst könnten wir uns zum Beispiel nicht über die Jahrhunderte und Jahrtausende so gut verständigen. Wir verstehen, ja, auch wenn die Übersetzungen ein ziemlicher Graus sind, aber wir verstehen die Probleme, die die Philosophen erörtert haben in der Zeit der griechischen Klassik. Warum? Weil wir mit denen sehr viel gemeinsam haben. Und wenn Sie so Sammlungen, manchmal findet man heute noch weitere Quellen in der Sahara, wenn man Glück hat, Sammlungen von Alltagskommunikationen, Briefen aus der damaligen Zeit lesen, da kriegen Sie einen Schreck, da denken Sie, ändert sich überhaupt nichts. Ja? Gibt genau so Ehekrisen und Eifersüchteleien und ökonomische Interessen, die sich mit romantischen Interessen verbinden, in welcher Weise auch immer und so weiter und so weiter. Genau das Gleiche wie eh und je. Also ich will es nicht übertreiben, aber es bleibt sich im Kern sehr viel gleich. Und das ist ein weiteres Element humanistischen Denkens. Die Bedingungen von menschenwürdiger Existenz haben sich durchhaltende, über die unterschiedlichen Kulturen und Zeiten sich durchhaltende zentrale Elemente, wobei es einen Erkenntnisfortschritt geben kann. Und ein Erkenntnisfortschritt ist die These der gleichen Würde, die im Grundgesetz nach 12 Jahren NS-Diktatur einen Ort gefunden hat, die in anderen Rechtskulturen eher die Form von Individualrechten annimmt, aber die im Kern dieselbe Botschaft enthält: Sklavenhalterkulturen machen etwas falsch, auch wenn alle einschließlich der Sklaven überzeugt sind, dass es so okay. Sie verletzen die gleiche Würde. Sie praktizieren nicht den gleichen Respekt gegenüber Menschen. Und das ist eine objektive moralische Erkenntnis. Den Humanismus, den ich vertrete, ist eng verbunden mit einem philosophischen Realismus. Auch dazu gerade eben ein kleines Streitschrift erschienen. Unaufgeregter Realismus. So, nach dieser Vorbemerkung jetzt noch einige wenige Sätze zur Frage, was Humanismus unter heutigen Bedingungen ist. Dann ein paar Andeutungen, wie man die disruptive technologische Veränderung, die wir als Digitalisierung bezeichnen, einschätzen kann. Und dann die Verbindung dieser beiden Elemente, also Humanismus und Digitalisierung. Zu einem digitalen Humanismus, das ist natürlich jetzt ein bisschen auch leicht vielleicht missverständlicher Ausdruck, aber ich glaube, er trifft es doch insgesamt ganz gut. Also erstmal noch ein paar Argumente zum Thema Humanismus. Wenn man sagt, ja, man setzt sich ein für eine von humanistischen Leitideen getragene Bildungsentwicklung und wenn man, was ich getan habe, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, Fehlentwicklungen in der Bildungspraxis und besonders in diesen Zeiten einer hektischen Reformitis, spätestens seit Pisa, auch in Deutschland, kritisiert und sagt, hier fehlen humanistische Leitideen, dann kommt sofort der Reflex, ja, um Himmels Willen wollen wir zurück ins 19. Jahrhundert, Wilhelm von Humboldt mit diesen elitären Vorstellungen. Oder gar, müssen die Leute jetzt Griechisch in der Schule lernen, das haben wir doch gerade beendet, das stimmt nicht ganz, da und dort wird noch Altgriechisch gelernt. Aber das ist nicht meine Botschaft. Sondern meine Botschaft ist, dass die kulturellen Leitideen, die unsere Bildungspraxis, auch unsere politische Praxis, orientieren sollten, dass diese kulturellen Leitideen im Kern humanistische sind und sein sollten. Kann man sagen, ja, woher wissen Sie denn das? Kann doch auch antihumanistische Positionen vertreten, in der Tat. Und das kommt permanent. Das ist eine uralte Auseinandersetzung. Man kann sagen, die Auseinandersetzung zwischen Sokratik und Sophistik zu Zeiten Platons war eine Auseinandersetzung zwischen Humanismus und Antihumanismus. Nicht ganz fair gegenüber den Sophisten, weil Platon das ein bisschen karikiert, aber im Kern ist es diese Auseinandersetzung. Und das kommt in immer wieder neuen Etappen, kommt das. Also, zum Beispiel, ich bringe noch mal eine politische Religion. Der Umschlag von Humanismus in Utopismus in der frühen Neuzeit. Campanella, Thomas Morus und so weiter. Wenn wir uns bemühen, die menschlichen Lebensbedingungen auf diesem Planeten zu verbessern, dann müssen wir uns doch technokratisch überlegen, wie organisiere ich das alles und wie kann ich instrumentell die Menschen einsetzen, damit wir dieses Ziel erreichen. Und die späteren kommunistischen Ideologien und Praktiken treiben das auf die Spitze und opfern mal so eben in Kambodscha die gesamte Mittelschicht, die gebildete Mittelschicht, indem sie sie einfach umbringen, weil nicht, weil sie was gegen diese Menschen haben, sondern weil sie stören auf diesem Ideal, auf dem Weg zu diesem Ideal einer gleichen, einer kommunistischen Gesellschaft der Gleichen. Ja? Und das wiederholt sich immer wieder. Der Antihumanismus, Vorgeschichte, Sozialdarwinismus im 19. Jahrhundert und dann Umschlag in Faschismus und Nationalsozialismus, dasselbe Muster, sind Formen des Antihumanismus, die den Menschen instrumentalisieren. Und dann kann man sagen, ja, wie, du bist doch Realist, wie kommst du denn auf die Idee, dass es da eine begründete, philosophisch begründete Gegenposition gibt? Ja, ich will mal ganz defensiv darauf reagieren. Ich will sagen, wir haben uns darauf verständigt. Spätestens am 18. Dezember 1948, am 10. Dezember 1948, General Declaration of Human Rights. Das war die zweite Säule der Vereinten Nationen. Die Legende behauptet, das war mal so ein Augenblick, in der die westlichen Länder die Dominanz hatten und so, da haben die das ausgenutzt. Nein, falsch. Der Entwurf wurde von den südamerikanischen Ländern 6 Monate vorher vorgestellt und die wichtigsten Akteure waren Indien, die jüdischen Organisationen, Südamerika gegen den Widerstand Großbritanniens und wesentlicher politischer Kräfte, unter anderem das Pentagon, in den USA. Ganz falsch. Die General Declaration of Human Rights war gegen die westlichen Vormachten Großbritannien und starken Kräften in den USA erkämpft worden und ist ein normativer Grundkonsens, der wesentliche Teile dieser humanistischen Orientierung enthält. Und zwar als Erkenntnis. Als Erkenntnis. Wir haben erkannt. Als Erkenntnis. Nicht als bloßer kultureller Kompromiss. Aber dazu können Sie sich vorstellen, lassen sich auch systematische philosophische Argumente entwickeln. Im Kern der humanistischen Idee steht, Menschen sind Autorinnen und Autoren ihres Lebens. Und damit sie das sein können, bedarf es unter anderem der Bildung. Bedarf es Vorkehrungen, die zum Beispiel sicherstellen, dass Menschen nicht einfach durchgereicht werden, wenn es ihnen schlecht geht, wird nicht in Abhängigkeit geraten. Bildungs- und Sozialstaatlichkeit ist eine Form des praktizierten Humanismus. Menschen sollten in Stand gesetzt werden, in die Lage versetzt werden, staatlich garantiert, dass sie Autorinnen und Autoren ihres Lebens bleiben, auch in existenziellen Krisen. Das ist ein wesentliches Beispiel für humanistisch motivierte, von humanistischen Leitideen getragene politische Praxis. Bildungsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit. Autorin oder Autor? So, und jetzt machen wir den Sprung zum Thema Digitalisierung. Was ändert sich durch Digitalisierung? Was ist Digitalisierung? Nun, die Digitalisierung beginnt schon in der Zeit des Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine der wirklich faszinierenden Pioniere ist Alan Turing, nicht mit OU, sondern mit U, der Turing-Test, auch mit U geschrieben. Alan Turing, ein genialer Mathematiker, der allerdings einige problematische Akzente gesetzt hat, die bis heute anhalten. Sein Gegenspieler ist der noch genialere Mathematiker und Logiker, nämlich Kurt Gödel. Gibt es einen interessanten Briefwechsel zwischen beiden, die sich dann, wenn man genau hinschaut, das nochmal nachliest, sogar einiger waren, als es immer scheint, wie so meistens. Ja, die Anhänger von Turing sind viel dogmatischer als Turing selbst, der da sehr zweifelhaft war. Aber jedenfalls setzt Alan Turing, dieser Computerpionier, eine bestimmte Agenda. Und diese Agenda lautet, dass Computing, also die, sprechen wir jetzt mal einfach von Computern, das heißt die Rechenmaschinen, die auf einem binären Code, Ja-Nein-Code beruhen und auf klassischer Aussagenlogik beruhen, gibt es ja so Modephilosophen wie Norbert Bolz, die sagen, also mit der Digitalisierung ist die klassische Logik des Entweder-Oder begraben, ist ja völliger Unfug. Darauf beruht diese Digitalisierung auf der klassischen Logik des Ja oder Nein, Tertium non datur. In letzter Zeit gibt es einige Versuche, das aufzuweichen, Fuzzy Logic und so. Das braucht uns jetzt nicht interessieren, das mag auch für die Zukunft eine gewisse Rolle spielen, aber der Kern der Digitalisierung ist genau dieses, propositionale Logik. Und Das Programm, was Turing sich vorgestellt hat, ist, dass man durch diese algorithmisch gesteuerten Prozesse Entscheidungs- und Erkennungsverfahren nachbilden kann. Und wenn diese Nachbildung wirklich gelingt, wir keinen Grund haben, das ist der berühmte Turing-Test, diesen Systemen andere Eigenschaften zuzuschreiben, als zum Beispiel Menschen, die in der Lage sind, solche Aufgaben zu leisten. Das ist eines der problematischen Turing-Tests, ja, nicht die Pionierleistung von Turing als Mathematiker, eine der problematischen Botschaften, die da gesetzt werden. Sie führen nämlich bis heute, und das nimmt so jetzt erst so richtig Fahrt auf, ja, dazu, dass die softwaregesteuerten, jetzt immer in Anführungszeichen, Agenten und Akteure eben als solche interpretiert werden, nämlich als Akteure, die entscheiden, die erkennen, die Ziele verfolgen, die mit uns möglicherweise noch kommunizieren. Und viele Softwareentwickler geben sich große Mühe, das auch so erscheinen zu lassen. Es sieht dann so aus, als fände etwas statt, was wir doch aus der menschlichen Kommunikation und Interaktion glauben, gut zu kennen. Das ist so gut wie nie der Fall. Um ein abgestandenes Beispiel zu nehmen, die aber eine gewisse Aufmerksamkeit dieses Beispiel bekommen hat, das ist die damalige Triumph der Technik, als also der Großrechner Deep Blue so gut wie alle Schachspieler und zu jedem Zeitpunkt immer zu schlagen imstande war. Und die meisten haben das so interpretiert, aha, da hat jetzt jemand, nämlich dieser Softwareagent, Deep Blue genannt, hat also wirklich was verstanden, nämlich wie das Schachspiel geht, und zwar besser als Menschen, der spielt besser Schach als jeder Mensch. Tatsächlich, Fachleuten unter Ihnen wollte ich sich erklären, findet dort etwas völlig anderes statt. Was völlig anderes statt ist. Erkennt man zum Beispiel daran, dass, das kann man natürlich wieder beheben durch Verbesserungen der Software, dass Situationen, wo meine Kinder im zweiten Jahr Schachakademie sofort erkennen, hier kann man ein Remis anbieten, weil der Gegner nicht mehr gewinnen kann, blöderweise Deep Blue das nicht erkannt hat und so lange rumprobiert hat, bis er dann am Ende verloren hat. Da sagt man, er hat nichts verstanden. Also wer hier einen Fehler hat, hat nichts verstanden von Schach. Das darf natürlich normalerweise nicht passieren. Da ist ein Fehler in der Software, den man auch beheben kann. Aber der entscheidende Punkt ist, was dort abläuft, ist etwas völlig anderes. Sie können auch ein anderes Beispiel nehmen. Sie werden regelmäßig gefragt, ja, zeigen Sie, dass Sie kein Roboter sind, ja, so auf Ihren Smartphones. Und dann sind da Bildchen und dann sagen Sie, auf welchen dieser Bildchen sehen Sie Straßenschilder oder irgendwas. Und dann kann man sich mal umgedreht sagen, ja, um Himmels Willen, warum ist es denn nicht möglich, solche simplen Aufgaben durch eine softwaregesteuerte System denn zu lösen? Ja? Naja, warum? Natürlich ließe sich das durch Millionen von Lernschritten, meinetwegen das mit den Straßenschildern vermutlich schon hinbekommen. Aber es ist ein ziemlicher Aufwand. Das heißt, das Interessante ist, Kinder, die was lernen, lernen das sehr, sehr schnell. Das heißt, die haben mal den Sinn der Sache verstanden und dann ist klar, was ein Stuhl ist und so weiter. Bringen Sie mal Software-Systemen bei, Stühle von Nichtstühlen zu unterscheiden. Das ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe. Ja? Kleine Kinder lernen das sofort. Ja? Übrigens lernen kleine Kinder auch relativ schnell. Habe mich selber darüber gewundert. Siri, ja? Dreijährig, dreieinhalbjährig, keine Legende, genau so war es. Kleiner Sohn, der jetzt gerade seinen 5. Geburtstag gefeiert hat. Siri sagt, wer ist da drin? Wer ist da drin? Hat er mich immer gefragt. Er sagt, da ist niemand drin. Es tut nur so, als wäre da jemand drin. Ja? Okay, ab da war völlig klar, da ist niemand drin. Aber das ist wichtig, ja? Also allen Leuten zu sagen, da ist niemand drin. Und wenn der Computer in der Früh nicht angeht, ist er ihnen nicht böse. Auf keinen Fall. Ja? So. Also diesen Animismus. Dieser Animismus ist jetzt, ich meine, ich habe es jetzt so ein bisschen humorvoll gebracht, aber das ist ein ganz ernster Punkt. Wer tatsächlich meint, wir schaffen mit den Softwaresystemen gegenüber, mit denen wir interagieren, kommunizieren, die unsere Einsamkeit vielleicht mildern. Oder unsere, vor kurzem mich erinnern, eine große süddeutsche Seite mit schönen Bildern von hübschen Roboterinnen, andere Nöte beheben. Ja? Und einfühlend nun endlich das tun, was sich Männer immer von ihren Frauen wünschen. Das ist eine Projektion, die vielleicht Sinn macht. Ja? Aber es ist eine Projektion, nichts sonst. Ein Betrug. Ein Selbstbetrug. Ethik der Digitalisierung hängt davon ab, dass wir hier vernünftig bleiben. Dass wir nämlich sagen, diese neuen technologischen Möglichkeiten setzen wir ein für menschliche Zwecke. Wir tragen allein die Verantwortung. Weder die Euphoriker, die meinen, Homo Deus, Stichwort, wir erschaffen jetzt eine Welt von Akteuren, Interaktionspartnern und so weiter. Und diese Welt wird dann uns selbst transhumanistisch transformieren in Cyborgs oder was auch immer, Brain-Computer-Interfaces und alles, schöne neue Welt, all die Illusionen und Utopien, die je auf der Welt eine Rolle gespielt haben, lassen sich jetzt in digitaler Form wieder aufwärmen und wieder präsentieren, korrespondiert eng mit den Apokalyptikern. Die sagen, ja, wenn das so kommt, ja, um Himmels Willen, eines Tages wenden die sich gegen uns, haben böse Absichten. Wir versuchen, dass die Roboter, sag ich mal jetzt, ja, gute Absichten haben. Aber die werden sich dann irgendwann gegen uns wenden und uns am Ende bekämpfen. Und was ist denn dann? Selbst der kluge Stephen Hawking hat solchen Unfug verbreitet, noch kurz vor seinem Tod. Nein, weder noch. Natürlich kann was schiefgehen. Natürlich kann es passieren, dass zum Beispiel Roboter, die im Kampfgeschehen eingesetzt werden. Das ist ja eine augenblickliche Debatte, die relativ hochkocht, so ähnlich wie bei der Neutronenbombe. Ist das moralisch zulässig oder nicht? Ist das vielleicht sogar eine Chance, die Zivilbevölkerung zu schonen und sozusagen auf die Weise eine saubere Kriege zu führen oder nicht? Brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber natürlich kann da was schiefgehen, nämlich wenn der falsch programmiert ist und am Ende doch die Zivilbevölkerung umbringt. Aber die Vorstellung, die haben Absichten und die Absichten wenden sich dann gegen menschliche Interessen, ist großer Humbug. Da gibt es keine Absichten. Gar nichts gibt es. Es gibt da zwei philosophische Argumente, die sehr präzise sind. Das eine ist ziemlich bekannt, das ist das Chinese Chamber Argument von John Searle, wo er sehr klar zeigt, dass man das Beherrschen von Syntax, nicht das Beherrschen von Semantik impliziert, dass also Computer zum Beispiel keine semantischen Maschinen sind. Bedeutung verleihen heißt, Intentionen zu haben und in einer bestimmten Weise von Intentionen geleitet, Kommunikation einzusetzen, um anderen von den eigenen Intentionen in Kenntnis zu setzen. Das ist Kommunikation. Computer scheinen mit uns zu kommunizieren, sie kommunizieren mit uns nicht. Und das zweite Argument, was fast niemand kennt, komischerweise, stammt auch von John Searle, ist, dass interessanterweise es sich sehr sauber zeigen lässt, jedenfalls wenn man Realist ist, dass Computer nicht einmal syntaktische Maschinen sind. Wir interpretieren elektrostatisch, meinetwegen elektrodynamisch beschreibbare Konstellationen, interpretieren sie als Ausdruck einer Syntax, aber das sind wir, das sind wir. Ich will zum Schluss ein paar Schlaglichter werfen auf die ethischen Herausforderungen. Punkt 1, das hängt wieder eng mit dem Humanismus zusammen. Wir haben eine Schulentwicklung, eine Bildungsentwicklung, die hier auch auf dem Kongress eine Rolle gespielt hat, die immer von diesem Pendeln zwischen den beiden Polen geprägt war, nämlich einerseits dieser humanistischen Idee der Autorschaft, der Verantwortlichkeit, des Selbstdenkens, der Urteilskraft, Theaetetos-Dialog bei Platon, ja, da geht das schon los. Und die andere Seite, die sagt, na, wozu brauchen wir eigentlich Bildung? Ja, um Macht und Reichtum, das sind die Gegenspieler vom Sokrates im Theaetetos-Dialog, um Macht und Reichtum zu erwerben oder sonstige Fertigkeiten zu erwerben, die nützlich sind in der einen oder anderen Weise. Und natürlich ist das beides nicht unabhängig voneinander. Natürlich wollen wir, dass Menschen am Ende ihres Bildungsweges dann auch ihr Geld selber verdienen können. Stichwort Employability als große kulturelle Leitidee der verkorksten Bologna-Reform. Ja? Natürlich wollen wir das, aber das kann nicht im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt steht die Autorschaft, sich selbst ein Urteil zu bilden, entscheidungsfähig zu sein, Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen. Diese beiden Ausrichtungen, die vermengen sich in einer merkwürdigen Weise, wenn man sich in die Bildungsgeschichte, in die Schulgeschichte zurückschaut. Es sind viele Expertinnen und Experten hier, die das nochmal belegen können. Die Erstarrung zum Beispiel schon im Laufe des 19. Jahrhunderts zu kanonischem Wissen, was man so alles wissen muss, naja, ist nicht so wichtig was, sondern wie, in welcher Tiefe, in welcher Reflexionshöhe und in welcher Tiefe der Durchdringung dieses Stoffes, das ist wichtig, nicht so sehr was. Die digitalen Die Informationstechnologien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, entwerten alles, was lediglich eine Aneinanderreihung von Daten und Kenntnissen ist. Ja, gibt es das überhaupt in der Schule? Hat mir der bayerische Kultusminister entgegengehalten. Das machen wir doch überhaupt nicht. Sage ich, ja, dann erklären Sie mir mal, warum mit Sinnsprüchen gerade meine Tochter die Namen aller Halligen, wissen Sie? Ich nicht. Aller Halligen auswendig lernt. Völliger Unfug natürlich. Warum soll sie die Namen der Halligen auswendig lernen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja? Und solche Dinge zuhauf in der Schule. Das heißt, wir belasten unnötig die begrenzte Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen mit Daten, die keinen größeren Sinn ergeben, sondern nur als Daten irgendwie da sind und die dann fachegoistisch verteidigt werden als irgendwie relevant. Das glaube ich alles nicht. Was wir brauchen, ist einen kanonischen Bestand von gemeinsamen Bezugnahmen, damit wir uns verständigen können. Man kann nicht immer wieder sein Smartphone zur Rate ziehen, mitten im Gespräch. Ja. Zum Beispiel, wir brauchen einen gewissen kanonischen Hintergrund. Wie der genau ausgerichtet ist, ist nicht so wesentlich. Aber das viel Wichtigere ist es, Gründe zu lernen, mit Gründen verantwortlich umzugehen. Gründe abzuwägen, Pro und Contra. In den digitalen Kommunikationssystemen gibt es keine oder sehr merkwürdig, nämlich kommerziell gesteuerte Gatekeeper. Das Gatekeeping durch seriöse Verlage, durch seriöse Zeitschriften und so weiter wird ersetzt durch meistens sehr stark kommerziell gesteuerte Daten, die einem zur Verfügung gestellt werden. Unter diesen Daten befinden sich auch eine Menge von völlig absurden Meinungen, die nie eine Chance gehabt hätten, wenn nicht das Gatekeeping als Ganzes schon weitgehend kollabiert ist im World Wide Web. Schauen Sie nur mal 9/11, was es da alles für reizvolle Theorien gibt mit Hunderten, Tausenden oder Hunderttausenden von Anhängern, wer da also was zu verantworten hat. Also grotesker Blödsinn, was aber zeigt, dass sehr viele Menschen nicht in der Lage sind, hier zwischen seriösen Quellen und unseriösen Quellen, guten und schlechten Argumenten zu unterscheiden. Das ist das zentrale Bildungsziel. Das heißt, diese alte humanistische Idee, Autorschaft, selber denken, reflektieren, Distanz halten, sich nicht überwältigen lassen, ja, ist so relevant wie noch nie. Man komme mir nicht mehr mit der These, Sie wärmen hier was auf, was vor 200 Jahren sich an die adligen männlichen Jugendlichen richtete. Meinetwegen, stimmt zwar nicht ganz, da muss man nochmal Wilhelm von Humboldt genauer lesen, aber meinetwegen waren das adlige männliche Jugendliche, an die er hauptsächlich gedacht hat. Aber unterdessen sind die Bedingungen so, dass diese Wertorientierung, diese humanistischen Ausrichtungen der Leitideen eben generalisiert sind. Jetzt sind diese endlich generalisierbar und sie sind so aktuell wie noch nie. Ich bringe ein zweites Schlaglicht. Demokratie. Ja, jetzt, manche gähnen ja sofort. Demokratie, um Gottes Willen, das sind diese Zentren für politische Bildung, grauenhaft und diese schrecklich langweiligen Broschüren, die da rausgeben. Nee, Vorsicht. Wir haben merkwürdige Analogien gegenwärtig. Ich sage das mit aller Zurückhaltung. Merkwürdige Analogien zur Zwischenkriegszeit in der Erosion. Erst kulturelle und dann auch institutionelle Erosion. Die institutionelle Erosion findet gegenwärtig in Italien statt. Italien nicht zum ersten Mal, Avantgarde. Ja, Futurismus, Faschismus, vor dem Nationalsozialismus. Ich kenne Italien sehr gut. Da ist es schon in eine institutionelle Krise ausgewachsen. Ich bin tatsächlich der Meinung. Ja, es gibt so einen Spruch, alles wiederholt sich als Farce. Ja, vielleicht als Farce. Ja. Nationalsozialismus droht nicht, aber es droht möglicherweise der Niedergang der Demokratie. Demokratie hängt davon ab, dass wir so etwas haben wie ein Forum, eine Agora, etwas, was uns eint, wo wir die Vorschläge, die Ideen, die Konzeptionen, die Personen in ihrer Glaubwürdigkeit vergleichen können. Die digitalen Informationstechnologien können einen wesentlichen Beitrag für eine inklusive Demokratie leisten. Denn zum ersten Mal ist es nicht mehr erforderlich, dass ich entweder was studiert habe oder mich intensiv mit was auseinandergesetzt habe oder gar Bibliotheken besuche oder teure Bücher kaufe. Es ist im Grunde alles für die öffentliche Diskussion notwendige ist erreichbar, ohne großen Aufwand. Finanziell sowieso praktisch null Aufwand, energetisch, da sieht schon ein bisschen anders aus, wie Sie vielleicht wissen. Aber das muss einen jetzt nicht so sehr stören. Wir haben ideale Bedingungen. Tatsächlich durch bestimmte Formen der algorithmischen Steuerung, insbesondere Facebook wäre ein schönes Beispiel, um das jetzt ein bisschen zu vertiefen, haben wir eine Parzellierung. Parzellierung von Informationen, Hintergrundwissen. Es entstehen Strukturen, die sich nur schwach überlappen, von Gleichgesinnten, die sich mit ähnlichen Informationen wechselseitig bestärken in ihren Überzeugungen. Und die Algorithmen, die Facebook einsetzt, um einen mit entsprechenden Informationen zu versehen, verstärken diesen Prozess massiv. Ja, das ist vielen nicht bewusst. Gilt ja für alle möglichen Technologien, gilt ja sogar für Leute mit etwas divergentem Musikgeschmack, wenn sie bei Spotify sind, passiert dasselbe Merkwürdigkeit, dass sie immer denken, ach, den hat es einmal interessiert, dann interessiert es ein zweites, ein drittes, das stimmt ja gar nicht, vielleicht interessiert mich auch noch was anderes. Ja. So, also diese Tendenz ist demokratiegefährdend und das wird vollends klar, wenn, sage ich nochmal was ganz Böses, wird vielen hier überhaupt nicht gefallen. Wenn eine Ideologie, die die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften speziell in der Gestalt der Humanities in den USA in den letzten Jahrzehnten gekapert hat, die sich selbst als postmodern oder poststrukturalistisch bezeichnet, überschwappt in die politische Praxis. Das hat natürlich niemand von den eher meistens linksliberalen Protagonisten dieser kulturellen Bewegung sich auch nur in ihren schlimmsten Albträumen ausdenken können, dass ausgerechnet die wirklichen Routiniers, die die Botschaft an die Stelle von Fakten setzen, die die Verantwortlichkeit des Individuums für unnötig halten, die meinen, alles ist medial beeinflussbar, man muss sie nur hinreichend verwirren, dass ausgerechnet diese Grundidee der postmodernen Ideologie von so Figuren wie Berlusconi, brillant über 20 Jahre, und jetzt von Trump, auch ziemlich brillant, instrumentalisiert wird, um das Fundament von demokratischer Meinungsbildung, nämlich zwischen Fakten und bloßen Meinungen zu unterscheiden, sich zu bemühen, herauszubekommen, wie verhält es sich wirklich, einsetzen, um am Ende eben diese demokratische Ordnung aus den Angeln zu ziehen. Ein zweites Beispiel. Und ich bringe jetzt noch als allerletztes ein einziges drittes Beispiel. Wir haben ja gegenwärtig so eine Idee, die auch in die Talkshows unterdessen gefunden hat. Die sieht ungefähr folgendermaßen aus: Mit diesen disruptiven Technologien werden die allermeisten ihre bisherigen Berufsfelder verlieren. Es gibt sowohl von der Universität Oxford wie von der Harvard-Universität Studien, die das auch noch zu belegen scheinen. Die kommen zu ziemlich großen Zahlen, hohen Zahlen, was die, wenn man dann die Studie genau liest, was die Substituierbarkeit von Tätigkeiten durch Softwaresysteme angeht. Also in den nächsten Jahrzehnten 45%, ja, so, um also eine Größenordnung zu nennen. Daraus schließen dann die Talkshow-Beteiligten, insbesondere ein bekannter und erfolgreicher deutscher Unternehmer, aha, es verschwinden 45% aller Arbeitsplätze. Diejenigen, die sowieso das Gefühl haben, sie sind abgehängt von der kosmopolitischen Elite, ich verstehe das sowieso nicht so genau, also meine Unterhaltungselektronik kann ich noch zu Hause einstellen, aber ansonsten wird mir das alles ein bisschen zu viel. Die denken, oh, dann verliere ich auch noch meinen Job. Und dann kommen wohlmeinende Politikprofessoren oder eben Unternehmer und sagen, ja, wir haben da eine Lösung, du kriegst da ein bedingungsloses Grundeinkommen. Kostet ein bisschen was, 50% Umsatzsteuer. So ungefähr stellen wir uns die Zukunft vor. Das ist natürlich großer Unfug. Großer Unfug ist Beispiel für mangelnde Urteilskraft. Ich will Ihnen das zum Schluss mal kurz belegen. Alle diese Studien setzen natürlich simple arithmetische Zusammenhänge nicht außer Kraft. Ein solcher simpler arithmetischer Zusammenhang sieht folgendermaßen aus. Arbeitsstundenproduktivität mal Arbeitsvolumen, Arbeitsvolumen gemessen in Arbeitsstunden in der vierjährigen Volkswirtschaft, ist gleich Sozialprodukt, also Bruttonationalprodukt dieser Volkswirtschaft. Wir hatten durch digitale, disruptive, technologische Veränderungen einen leichten Anstieg der Produktivität in den 1990er Jahren. Lange ist her. Digitale Steinzeit, wenn man mal die erste Hochphase der Großrechner nach dem Zweiten Weltkrieg mal rausnimmt. Die Verbindung von Personal Computern mit Browsertechnologie im Laufe der 90er Jahre hebt den Produktivitätszuwachs an. Das ist nicht meine These, das ist vielfach belegt. Wer es nachgoogeln will, nachlesen will, es gibt ein dickes Buch von Robert Gordon für die amerikanische Wirtschaft. Da ist das ziemlich gut belegt. Der hat auch die Produktivitätswirkung vom Kfz und von Spülmaschine und so weiter alles ausgerechnet mit seinen Forschergruppen. Und da zeigt sich in der Tat, es hebt das den Produktivitätszuwachs pro Jahr an in den 1990er Jahren. Die Digitalisierung nimmt erst so richtig Fahrt auf in den Nullerjahren, also etwa seit einer Dekade, ein bisschen mehr. Da sagt man, jetzt geht's mal richtig los. Ja, in der Tat. Die Big Five, die kommen mal so richtig zum Blühen. Ja. Etablieren sich als Monopole, heben die Trennung von Privat und Öffentlich auf, Big Data Ökonomie, da geht's so richtig los. Silicon Valley Modell der Digitalisierung. Und was passiert? Die Produktivitätszuwächse in den USA sinken. Sie sind heute auf einem historischen Tiefstand. Seit Beginn der Industrialisierung hat es noch nie einen so geringen Produktivitätsfortschritt in den USA gegeben wie jetzt. In den Zeiten der disruptiven technologischen Innovation. Jetzt noch mal ein bisschen Mathematik. Wenn der Produktivitätszuwachs nicht über dem Bruttosozialproduktzuwachs liegt, kann es per Saldo keine Arbeitskraftverluste geben, wenn die Leute durchschnittlich pro Kopf die gleiche Arbeitsstundenvolumen in der Erwerbstätigkeit sind. Nicht so schwierig, kann jeder verstehen. Auch die Oxford University Professoren können das verstehen. Das heißt also, wenn tatsächlich 45% aller Berufstätigkeiten ersetzbar sind durch Softwareagenten, nennen wir es jetzt mal so, dann wird es andere Berufstätigkeiten geben, die durch Softwareagenten möglicherweise hervorgerufen werden. Zum Beispiel die Spieleindustrie, die gegenwärtig eine der stärkst wachsenden Branchen ist. Also zum Humanismus gehört ein bisschen gesunder Menschenverstand. Eine Position, die seit Aristoteles die der Mesotes genannt wird, also sich von den Extremen fernzuhalten und die technologischen Optionen einzusetzen für die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen auf diesem Planeten und sich nicht zum Sklaven dieser Entwicklungen zu machen. Das ist die wichtigste Botschaft. Dankeschön.